Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärzte aus 4 Fachbereichen. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Mediziner und Ernährungsexperten, unterhalte mich mit Mental Health und anderen spannenden Persönlichkeiten. Heute ist Dr. Siegfried Marquardt mein Gast. Er wird uns verraten, was das Gebiss mit einem perfekten Golfschwung oder einem genialen Aufschlag zu tun hat. Dr. Marquardt ist nicht nur Geschäftsführer der Praxis Zahngesundheit am Tegernsee, sondern auch Herausgeber des Patientenführers Ästhetische Zahnheilkunde unserer Premium-Kliniken und Praxen. Er war in seiner Jugend Zehnkämpfer, betreibt heute leidenschaftlich Wintersport und spielt Tennis. Der Tegernseer zählt zu den Pionieren der Sportzahnmedizin, betreut Weltklasse-Athletinnen und Athleten, Fußballstars, Olympiasiegerinnen und Olympiasieger. Lieber Siggi, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du extra vom Tegernsee zu mir gekommen bist, und wir unterhalten uns heute über dein Fachgebiet Sportzahnmedizin. Was ist denn konkret der Unterschied zwischen einem klassischen Zahnarzt und einem Sportmediziner?
Ja, liebe Steffi, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Habe ich auch so noch nicht gemacht und freue mich über die neue Erfahrung. Der Unterschied ist grundsätzlich erstmal keiner. Zahnarzt ist oder sollte zumindest Zahnarzt sein und ein Allgemeinwissen und eine allgemeine Ausbildung genießen, die grundsätzlich natürlich alle Dinge, die die Zahnmedizin betrifft, beinhaltet. Und dennoch ist es natürlich so, dass bei uns die Fachgebiete sich so entwickelt haben und so komplex wurden, dass man in der Tat heute eigentlich als qualitätsorientierter Zahnarzt nicht mehr behaupten kann, alles perfekt zu beherrschen. Das funktioniert nicht. Deswegen habe ich jetzt bei mir in der Praxis unterschiedliche Fachgebiete in jeweilige Spezialistenhände gegeben. Und die Sportzahnmedizin speziell ist natürlich schon etwas, was, ich sage mal, vielleicht nicht ganz so unseren Alltag betrifft, wo besondere Dinge entsprechend auftauchen, die wir vielleicht so gar nicht in unserem Fokus hatten und vielleicht auch so gar nicht in der Uni gelernt haben. Sportzahnmedizin ist eben auch sehr facettenreich. Also wenn ich an die Traumatologie denke, also jemand bricht sich einen Zahn beim Sport raus, Eishockey oder Unfall, Mountainbike, und dann ist es noch etwas, was der Allgemeinzahnarzt eigentlich beherrschen sollte. Aber leider gibt es sogar jetzt Studien aus der Uni Würzburg jetzt aktuell vom Professor Krastel, der ganz klar nachgewiesen hat, dass tatsächlich in unserem Gebiet die Traumatologie recht rudimentär beherrscht wird. Und wenn da schon eine Evidenz dahinter steckt, also sprich, wenn die Studienlage sogar uns schon zeigt, dass die Mehrheit der Zahnärzte in speziellen Fachgebieten einfach zu wenig Erfahrung haben, weil es auch nicht so häufig vorkommt in den Alltagspraxen, dann muss man eben einfach tiefer in die Materie reinsteigen, und dann gibt es einfach Unterschiede. Und Sportzahnmedizin ist natürlich noch viel, viel mehr, aber da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf kommen.
Ja, genau, da sind wir jetzt nämlich gleich bei der ersten Frage konkret zu dem Thema, wie kann das Gebiss die sportliche Leistung beeinflussen?
Man kann das natürlich relativ plakativ runterbrechen, aber ich denke, wenn du mir erlaubst, hole ich ein bisschen aus.
Bitte.
Weil Sportzahnmedizin kann man vielleicht so in 3, 4 Unterkategorien einteilen. Über die Traumatologie habe ich schon gesprochen, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, und das merkt man ja im Alltag, wenn ich zubeiße und ich habe den Eindruck, irgendwas ist zu hoch oder irgendwo fühle ich mich nicht wohl, dann hat es einfach direkten Einfluss auch auf das ganze andere System. Und das ist in unserem Bereich der Funktionstherapie eigentlich schon relativ klar ausgeprägt, aber hat eine irre Auswirkung eben auch auf die Sportzahnmedizin selber. Und wenn jetzt ein Sportler zubeißt und hat irgendwo Störfaktoren, dann versucht das System insgesamt, das durch die Muskulatur einigermaßen zu kompensieren. Und dann gibt es eben welche, die können es relativ gut wegstecken, und da braucht es eine lange Zeit, bis die Muskulatur irgendwann sagt, stopp, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt werde ich hart, jetzt tut's weh.
Dann hast du
jetzt
Verspannungen wahrscheinlich.
Genau, oder? Verspannungen, und manche stecken es eben lange weg und man merkt nichts. Oder man merkt plötzlich etwas, dass der Rücken wehtut, dass die Nackenbeschwerden stärker werden, dass man Kopfschmerzen bekommt und zieht aber den Zusammenhang zum Kiefer-Gesichtsbereich halt nicht. Ja? Und da ist es dann meistens so, dass wenn Physiotherapeuten oder Orthopäden sich sehr bemühen und arbeiten und nach der fünften und sechsten Sitzung immer noch keinen Erfolg haben oder dieser Erfolg relativ kurzfristig ist, also 3-4 Tage fühlt der jeweilige Patient sich besser oder der Sportler besser und dann bricht aber alles wieder zusammen, dann kann man schon relativ sicher sagen, dass irgendetwas im Kopfkiefer-Gesichtsbereich ursächlich dafür verantwortlich ist. Wir reden dann mit dem Orthopäden darüber und wissen, dass es sich um eine absteigende Kette handelt. Also das ist so ein bisschen dieses Schlüsselwort.
Weil, das musst du genauer erklären.
Absteigende Kette kann man erklären, dass wenn gewisse Faktoren, beispielsweise das Zubeißen, ja, oder das nächtliche Knirschen oder eine zu hohe Krone oder eine kieferorthopädische Apparatur oder was auch immer, wenn das Zubeißen dazu führt, dass die Muskulatur rechts und links unterschiedlich angesteuert wird und dadurch Verspannungen existieren, dann haben wir eine absteigende Kette. Das heißt, die Ursache ist tatsächlich im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich zu finden. Wenn ich allerdings jetzt irgendwie einen Beckenbruch hatte oder unterschiedliche Beinlängen oder einen Knöchelbruch oder einen Bänderriss oder so, dann habe ich eine aufsteigende Kette. Ja, dann ist das ein Symptom, was sozusagen von unten nach oben wandert und dann Probleme macht. Im Rückenbereich, im Lendenwirbelbereich, im Halswirbelbereich. Das ist dann ein Bereich, den der Orthopäde oder der Osteopath entsprechend mitbehandeln muss und auch kann. Aber wenn eine absteigende Komponente dazukommt oder wenn es eben nur eine absteigende Kette ist, dann wird er ohne den Zahnmediziner oder den Sportzahnmediziner keinen Erfolg haben, keinen dauerhaften Erfolg haben. Und umgekehrt, wenn es aufsteigende Ketten gibt, dann werden wir auch mit unseren Maßnahmen keinen Erfolg haben. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit zwischen Orthopäden, Osteopathen und Zahnmedizin sehr, sehr wichtig. Also essentiell eigentlich.
Ja, also mich hat das sehr beeindruckt, weil du hast uns ja auch ein Interview für Premium Quarterly gegeben. Und ich muss sagen, das war einer der Artikel, wo die meisten wirklich super erstaunt waren. Das, vor allen Dingen machst du das ja sehr, sagen wir mal, fortgeschritten, dass du mit all diesen Orthopäden und Osteopathen und so, das ist ja ein ganzes Team, mit dem du teilweise zusammenarbeitest. Und wenn man das jetzt noch nicht so weiß, finde ich, lernt man sehr viel Neues, wenn man von dir das jetzt hört und auch wenn man den Artikel gelesen hat. Also ich finde, das muss man eigentlich noch viel mehr nach außen tragen, dass es das gibt.
Deswegen sitzen wir hier.
Ja, genau. Und deswegen wollen wir das jetzt auch unbedingt nochmal weiter besprechen. Und zwar, wie wirkt sich denn deine Diagnostik auf die sportliche Performance aus?
Also grundsätzlich ist es so, dass noch einmal wir alleine oder ich alleine kann da eigentlich nur einen kleinen Beitrag leisten. Es ist tatsächlich richtig, was du sagst. Und das ist auch schön, wenn man das immer wieder hervorhebt, dass man nur im Team diesbezüglich erfolgreich sein kann. Und am Anfang steht immer die Diagnostik. Und wenn ich einen Athleten heute vor mir habe, dann diagnostiziere ich ihn jetzt nicht primär im Mund, sondern erstmal extraoral, beziehungsweise ich schaue mir seine Mimik an, ich schaue mir seine Statur an, ich schaue mir an, wie er steht und wie seine Haltung ist. Dann lasse ich ihn auch laufen und ich mache auch so eine Art Ganganalyse und Laufanalyse, um einfach mal zu sehen, okay, kann es eben diese absteigende Kette, die dann für mich verantwortlich wäre oder die für mich auch relevant wäre, kann ich die bereits schon diagnostizieren? Dann gehe ich mit gewissen, ich sage jetzt mal, Aufbisspellets in den Mund und teste die Beweglichkeit des Kopfes.
Aufbisspellets, wie muss ich mir die vorstellen?
Das sind so kleine, dünne Gummipads, die ich sozusagen zwischen die Zähne legen kann. Und die es in unterschiedlichen Höhen gibt und die ich rechts oder links oder beidseits gleichzeitig einlegen kann und wo dann der Patient drauf beißt. Man kann sich das im Prinzip vorstellen wie Watterollen, nur eben dünner und eben aus Gummi, sodass wir da im Prinzip einen ähnlichen Effekt haben, wie eine eventuell spätere Schiene wirken kann.
Also das machst du nur einmal?
Das mache ich nur als Test, um mal zu sehen, gibt es eine absteigende Kette oder nicht. Das ist für mich ganz entscheidend, weil wenn ich keine absteigende Kette habe oder wenn die Verantwortung nicht im Kopfkiefer-Gesichtsbereich liegt, dann muss ich wieder sozusagen in mein Team, sprich, da muss ich zum Orthopäden, da muss ich zum Osteopathen, da muss ich zu dem Hausarzt, um mit ihm abzuklären, okay, welche anderen Ursachen könnte es sonst noch geben. Aber wenn es sich eben herausstellt, dass ich beispielsweise durch diese Tests feststellen kann, die Kopfdrehung, ja, wenn der Athlet steht und ich lasse ihn nach rechts und nach links drehen und er hat eine Blockade und ich gebe ihm dieses Pad in den Mund und lasse ihn zubeißen und plötzlich ist die Blockade weg, ja, dann habe ich in der Regel einen ganz eindeutigen Beweis, hier habe ich eine absteigende Kette. Und das sind so Aha-Effekte, so Wow-Effekte, weil der Athlet dann selber ganz erstaunt ist, ja, wieso kann er plötzlich seinen Kopf drehen? Und das sind so ganz einfache Tests, die dauern ein paar Minuten und dann geht man weiter in die Tiefe. Und wenn man dann eben das ganze Screening durchgezogen hat, dann macht man das heute relativ viel digital. Und am Ende des Tages, wenn es, wie gesagt, die richtige Diagnostik herausgibt, dann stellt man eine sogenannte Performance- oder Entlastungsschiene her. Und die ist dann nichts anderes als im Prinzip den dauerhaften Ausgleich der Muskulatur zwischen rechts und links herzustellen, wie wir damals bei der initialen Testung mit den Pads schon, ich sage jetzt mal, in diese richtige Richtung gebracht haben. Und entscheidend dabei ist, und da werde ich natürlich immer wieder auch mit konfrontiert von Kollegen, ja, sag mal, wir machen jeden Tag eine Schiene. Warum klappt es bei dir und warum klappt es bei uns nicht? Und da sage ich, das klappt bei euch schon auch. Aber der Unterschied ist eben, dass Schiene nicht gleich Schiene ist. Die Schiene ist vielleicht vom Grundgerüst her gleich, aber die Schiene ist nicht das Geheimnis, sondern die Registratur des Unterkiefers zum Oberkiefer ist das Geheimnis. Und viele lassen einfach zubeißen und machen in der normalen, alltäglichen Bisssituation eine Schiene. Und damit habe ich natürlich die Muskulatur nicht relaxiert. Und dann kommt dieser Effekt auch nicht zustande. Wenn ich aber den Unterkiefer zum Oberkiefer vorher entspanne, wenn ich in Kooperation mit dem Physiotherapeuten vorher relaxiere, wenn ich die sogenannte Wohlfühlposition des Athleten oder des Patienten hernehme, die eben nicht manipuliert ist, wo die Muskulatur nicht verspannt ist, wo er letztendlich so zubeißt, wie er gerne zubeißen würde, wenn denn er nicht irgendwelche andere Einflüsse hätte, wie zum Beispiel eine Erhöhung, ein Frühkontakt oder eine Muskelverspannung, dann habe ich ihn eigentlich erst richtig registriert und erst dann kann ich auf Basis dessen eine vernünftige Schiene herstellen. Und das ist der Schlüssel. Ja, und das ist auch, wie gesagt, kein Voodoo-Voodoo oder irgendwas ganz Besonderes. Das kann jeder erlernen. Deswegen machen wir ja auch innerhalb der DGSZM, der Deutschen Gesellschaft für Sportzahnmedizin, unglaublich viel Fortbildung, bieten Curriculas an und können die Neugierde der Kollegen da schon befriedigen.
Ja, wobei man sagen muss, du bist da schon federführend, dass du da doch für sehr viel diese oder das sehr nach vorne treibst.
Ja, weil ich überzeugt bin. Ich bin wirklich überzeugt von der Notwendigkeit und von der Wichtigkeit, natürlich Sportlern eine Verletzungsprophylaxe zu bieten, aber auch eine Leistungsperformance zu bieten, um auf deine ursprüngliche Frage wieder einzugehen. Aber ich habe natürlich auch eine immense Erfahrung jetzt über 10, 15 Jahre und natürlich ist Erfahrung immer ganz wichtig, aber man kann das tatsächlich auch weiter vermitteln. Also jede Kollegin, jeder Kollege ist herzlich eingeladen, das entsprechend auch mit aufzusaugen, weil wir können ja auch nicht überall sein und die DGSZM hat ein großes Ziel, nämlich, dass wir in allen Olympiastützpunkten in Deutschland entsprechend auch präsent sind, dass alle Bundesliga-Vereine in sämtlichen Sportarten auch irgendwo einen Bezug dazu bekommen. Und ich meine, da brauchen wir eine große Zahl von interessierten Kolleginnen und Kollegen. Und durch die Curriculas werden die dann entsprechend auch zertifiziert. Und ich denke, das kann man schon vermitteln, weil es wirklich nicht schwierig ist. Aber diese Schlüsselerlebnisse, die muss man haben. Und dann kann man die Leistung auch verbessern, ja, weil natürlich die Muskulatur besser angesteuert wird, wir einen gleichmäßigeren Druckausgleich bekommen und dadurch natürlich entsprechend auch die Muskulatur besser eingesetzt werden kann.
Stichwort Leistungsfähigkeit. Du hast auch in deinem Interview gesagt, dass es Sportler gibt, wie die gerade in dem Skisport sind, die Kurven besser fahren können, die Fußballer, die also viel besser auch in einem aktiven Spiel dann sind, weil sie besser aufs Tor schießen können. Und das sind, finde ich, schon auch sehr interessante Dinge, die mit in so einen Leistungssport mit einfließen.
Ja, also man hat sich halt immer wieder gewundert, wenn man bestimmte Verletzungsmuster von Leistungssportlern anschaut, dass die sich in der Regel immer sehr ähneln. Die Verletzungen, die zustande kommen aufgrund eines Traumatas, also wenn ich jetzt beim Skifahren stürze oder wenn ich beim Fußball gegen irgendetwas knalle oder den Gegner treffe oder sowas, Umknicke, das sind so Traumata-Erlebnisse. Das ist ja eigentlich eher die Ausnahme. Also ich meine, das passiert und wenn es passiert, ist es schlimm und dann braucht es natürlich eine lange Rehabilitation und so weiter. Aber das viel Schlimmere ist die immer wiederkehrenden Verletzungen. Also beispielsweise Muskelfaserrisse oder irgendwelche Ermüdungsbrüche oder sonstige Geschichten, die eigentlich so ein bisschen aus dem Nichts kommen. Und wenn man sich da mal so die Historien der Leistungssportler anschaut, dann findet man eigentlich immer gleiche Verletzungsmuster. Und wenn man dann mal so einen Athleten screent und wenn man mal sieht, wie diese absteigenden Ketten sich entsprechend auch vom Physiotherapeuten bestätigen lassen, dann gibt es immer eine harte und eine weiche Seite. Ja, und die harte Seite ist halt die, die einfach total verspannt ist und blockiert ist. Und die weiche Seite ist die, wo man immerhin ausweicht, ja, wo man immer so ein bisschen an Kompensation erwirkt. Und wenn man jetzt beide Seiten gleichstellt und eben den Impuls, der von oben kommt, weil jeder Patient, jeder Athlet, jeder Sportler beißt, entweder tagsüber beißt er zu, weil er unter Anspannung ist oder weil er gerade irgendwo Kraft aufwirkt, weil er gerade dabei ist, auf den Ball zu schießen oder weil er eben einen Sprung über die Schanze macht oder weil er irgendwie eine Rechtskurve gerade fährt, da werden ja bestimmte Muskelgruppen entsprechend immer aktiviert. Und wenn die eben parallel, synchron, gleichzeitig angesteuert werden, dann ist natürlich die Übertragung eine viel, viel physiologischere, als wenn ich irgendwo versuche, den einen Muskel mit zu kompensieren, weil er irgendwo verhärtet ist und angespannt ist. Und an den Stellen gibt es dann die Verletzungen. Und wenn man dann so eine Performance-Schiene trägt oder so eine Equilibrierungsschiene trägt, dann kommt es zu diesen, oder dann können diese Verhärtungen gelöst werden und dann haben wir im Prinzip auch einen präventiven Ansatz. Das heißt, wir verhindern im Prinzip dann auch diese Verletzungsketten. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Ja, und wenn man dann gleichzeitig auch noch ein paar Sekunden am Ende des Tages im Ziel rausbekommt, dann freut man sich umso mehr. Aber das sind eigentlich ganz logische, orthopädische, physikalische Gesetzmäßigkeiten, die man da einfach beachten muss.
Ich finde das sehr beeindruckend. Gibt es denn einen Fall, wo du sagst, weil gerade in dem ganzen Hochleistungssport, der dich persönlich wahnsinnig überrascht hat, wo du sagst, über den sprichst du heute noch viel?
Wir haben natürlich jetzt so eine unglaubliche Vielzahl von unglaublich tollen Reaktionen und positivem Feedback. Und natürlich erfreut einen jeglicher positiver Effekt. Aber ich meine, man muss natürlich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Man weiß natürlich auch nicht, sind dann die Ereignisse, die dann passiert sind, wirklich nur auf die Schiene zurückzuführen. Aber es ist sicher eine Summation von verschiedenen Ansätzen. Und wenn man einfach mal das Gedankengut in die Vereine und in die Verbände hineinbringt, dass Zahnmedizin eine Riesenrolle spielt, dann ist das schon etwas, was jedem Sportler und jedem Athleten unglaublich helfen kann. Und da gibt's natürlich immer wieder überraschende Beispiele. Klar, wenn plötzlich der Trainer anruft und sagt, du, können wir da irgendwas machen? Oder wenn wir dann tatsächlich einen einstellen und dann bekommt er seine Schienen und am Wochenende drauf schießt er 3 Tore.
Wunderbar. Oder
wir haben eine Schiene entsprechend korrigiert und plötzlich kriegt sie die Bronzemedaille. Also das sind natürlich schon Dinge, wo wir uns natürlich auch mitfreuen, wo wir uns auch, ich sage jetzt mal, in dem Tun, was wir machen, auch entsprechend bestätigt fühlen. Aber das Schönste ist immer wieder die Dankbarkeit und die Wertschätzung der Athleten, weil die eben auch selber merken, die haben ja alle so ein unglaublich tolles Körpergefühl. Die wissen ganz genau, was Sache ist. Sie wissen nur manchmal eben nicht, woher kommt es, was ist die Ursache. Und was halt besonders Freude macht und was das Ganze eben auch entsprechend so, warum ich da auch so idealistisch dahinter stecke, dass das einfach verbreitet werden muss, ist diese Zusammenarbeit und ist dieser Teamgedanke. Und ich habe von den Orthopäden und von den Physiotherapeuten enorm viel gelernt. Also das ist unglaublich, was es auch in meinem Fachbereich bereichert. Und auch umgekehrt spüre ich die Dankbarkeit und ja auch die ich sage jetzt mal, die Kooperationsfähigkeit oder die Kooperationsbereitschaft, die sich also unglaublich jetzt steigert auch, weil man eben merkt, in den jeweiligen Praxen auch und in den jeweiligen Verbänden, Das hat wirklich Sinn und die Athleten und die Sportler das ja auch als Feedback wiedergeben.
Ja, und das hat ja auch eine messbare Wirksamkeit, also das muss man ja auch sagen.
Ja, da haben wir uns lange sehr, sehr schwer getan, das muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es vielleicht auch ein Grund, warum es einfach auch so lange gedauert hat oder warum immer noch sehr viele eine gewisse Skepsis haben. Verstehe ich auch, das ist total nachvollziehbar. Weil natürlich die Beweisbarkeit nicht ganz so einfach ist und jeder Trainer oder jeder Betreuer sagt natürlich, ja, gibt es da irgendwie Studien dazu und gibt es Evidenz? Inzwischen haben wir tatsächlich viel. Aus Amerika kommt unglaublich viel.
Ist es denn da verbreiteter als hier in Deutschland, würdest du sagen?
Ja, also die Wiege ist schon Amerika. Da gibt es auch die erste amerikanische Fachgesellschaft für Sportzahnmedizin oder auch Japan. Also Japan ist auch unglaublich. Es gibt keine Universität in Japan, die nicht eine eigene Abteilung Sportzahnmedizin hat. Es gibt in Amerika keinen Profiverein, der nicht einen Sportzahnmediziner mit am Spielfeld hat oder mit in der Betreuung hat im medizinischen Team. Das war in Europa und speziell in Deutschland lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt worden. Aber da tut sich jetzt einiges, auch dank der DGSZM und der Deutschen Gesellschaft, in der wir, glaube ich, wirklich Großartiges leisten und auch vielen Verbänden da unter die Arme greifen. Wir haben jetzt aktuell wieder die Kooperation mit der Deutschen Sporthilfe auch aktualisiert, die natürlich auch einen ganz wichtigen Beitrag leistet, dass die Sportler überhaupt ihren Sport machen können und dass die auch entsprechend gut betreut werden, auch eben medizinisch gut betreut werden. Und solche Kooperationen und solche Zusammenarbeit mit diesen entsprechenden Verbänden sind natürlich extrem wichtig. Und deswegen wird es jetzt natürlich schon immer mehr. Aber man darf nicht aufhören. Man muss immer weitermachen, weil die Skeptiker wird es immer geben und es wird auch immer wieder Rückschläge geben und es funktioniert auch nicht bei jedem. Also das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Man muss schon eine sehr genaue Diagnostik entsprechend vorher durchführen und dann gibt's wirklich auch der ein oder andere Athlet, wo man sagt, das macht bei dem keinen Sinn. Ja, weil beispielsweise der keine Höhe verträgt und wenn der irgendwas im Mund reinbekommt, dann wird es eher kontraproduktiv. Also das gibt es auch, aber umso wichtiger ist es, entsprechend auch vorher zu diagnostizieren und nicht zu verallgemeinern und es bei jedem gleich zu machen, sondern jeder Athlet ist ein Individuum.
Individuum, ja.
Und jeder ist da unterschiedlich. Und es gibt ja auch nicht nur in der Sportzahnmedizin die Schiene, sondern es gibt natürlich viele andere Dinge auch. Wenn ich da an verlagerte Weisheitszähne denke oder an entzündete Zahnherde wie unvollständige Wurzelbehandlung und so weiter, das sind ja alles Einflüsse, die auf den Athleten wirken. Und um auf die Frage zurückzukommen, was hat mich am meisten überrascht? Also ich hatte dann einen Athleten, dem habe ich da mal so einen verlagerten Weisheitszahn rausgenommen, den er seit Jahren eigentlich da drin hatte und auch aus Respekt, kann man ja nachvollziehen, den auch nicht rausmachen lassen wollte, hat aber gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann kommt der raus und 4 Tage später war der wieder im Einsatz und ist aktuell ein absoluter Leistungsträger. Also es sind so Kleinigkeiten und das macht schon Spaß und überrascht im positiven Sinne.
Ja, vor allen Dingen erstmal denkt man so, oh Gott, es hat immer was mit Schmerzen zu tun. Aber ich finde, das Gute ist, und wenn man sich mehr damit beschäftigt, so wie wir das ja auch tun beim Premium Quarterly unter anderem, muss ich sagen, ist es schon sehr beeindruckend, was du bewegst und was die Zahnärzte alles machen können heute und gerade die Sportmedizin. Das muss man eigentlich noch viel, viel mehr nach außen tragen, damit noch viel, viel mehr Menschen davon hören.
Und es ist ja nicht nur für die Leistungssportler wichtig, es ist ja eigentlich für jeden Patienten wichtig.
Ja, auch mit den Schienen, nicht? Also wenn du knirscht, dann ist es doch exakt das Gleiche, oder? Also ist natürlich vielleicht ein bisschen eine andere Betrachtungsweise oder Behandlungsweise wahrscheinlich.
Ja, es ist schon so. Ich meine, man kann schon den Spagat zum normalen Patienten oder zum Hobbysportler oder sowas gerne nehmen, weil auch Sportler, Leistungssportler stehen unter unglaublichem Stress. Also die haben ja einen wahnsinnigen Leistungsdruck und nicht nur den Leistungsdruck, sondern auch den Öffentlichkeitsdruck, den Mediendruck und so weiter. Und das muss alles verarbeitet werden. Und das verarbeitet man hauptsächlich in der Nacht. Und dann schläft man, dann träumt man und dann verarbeitet man die ganzen Dinge. Und viel wird eben dann auf den Zähnen abgeworfen und entsprechend auch abgelassen. Und wenn dann eben eine vernünftig hergestellte Schiene diese Kräfte kompensiert, dann schlafe ich viel besser, habe eine wesentlich bessere Sauerstoffzufuhr, schnarche nicht mehr so stark, habe einen tieferen Schlaf.
Das Schnarchen ist auch ein Teil, das
ist sicherlich ein Teil davon, ja, weil der Unterkiefer natürlich dann durch diese Schiene auch in eine bestimmte Position gebracht wird und wir haben viele Athleten, die uns dann berichten, dass auch das Schnarchen besser geworden ist, obwohl es keine klassische Schnarchschiene ist, das muss man dazu sagen. Aber allein durch die Relaxierung und durch die richtige Einstellung des Unterkiefers zum Oberkiefer führt es bereits schon zu einer besseren Sauerstoffzufuhr. Und das ist ein Riesenthema. Und ich meine, wenn ich mir, was ich meine Tätigkeit noch vor 10 oder 20 Jahren anschaue und die mit heute vergleiche, ich meine, die Leute sind einfach unter einem wesentlich größeren Spannungsfeld und jeder ist unter Strom und jeder ist gestresst und also das gab es ja früher alles so in diesem Ausmaß nicht. Und deswegen wird dieses Thema auch für den Normalbürger und für den Normalpatienten ganz, ganz essentiell werden.
Ja, du, ich bin kein Hochleistungssportler und knirsche auch wie verrückt und habe auch eine Schiene, das hat das jetzt verbessert. Aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es das gibt. Aber letzten Endes bestätige ich das absolut, wenn man sich mal umhört, wie viele Leute nachts knirschen. Und das ist mit Sicherheit auch dem ganzen Stress und dem ganzen Wahnsinn, dem wir so ausgesetzt sind, geschuldet. Und deshalb ist es so gut, dass es Menschen wie dich gibt, unter anderem, die einem da helfen. Lieber Sigi, ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit hier und für all die Antworten, die du mir auf meine Fragen gegeben hast und hoffe, dich ganz bald wiederzusehen.
Ja, herzlichen Dank.